Ja, vielleicht erstmal eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Ich würde erstmal bitten, Fukami, stellst du dich einmal kurz vor?
Ja, hallo, ich bin Fukami. Ich lebe in Brüssel und arbeite für Crab Nebula, die vielleicht einige Leute aus dem Tauri-Universum kennen, und für Compliant. Das ist ein, ja, so ein Konglomerat von Unternehmen, die sich mit Conformity-Sachen beschäftigen, und ich bin der Rapporteur für den Bootmanager-Standard im CAA EN 304 623.
Ja, und ich bin Karl-Daniel Heilfinger, arbeite für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, dort im Referat Betriebssysteme, darf unter anderem an dem Betriebssystemstandard im Cyber Resilience Act mitarbeiten und ein paar anderen auch. Gerade im Bootmanager-Standard durfte ich auch mitarbeiten. Ja, wir haben ein paar richtig spannende Fragen, politische, philosophische, technische Fragen, und da kommt es uns zu Pass, dass wir hier ein technisches Publikum haben. Ein Publikum, was im Zweifelsfall auch böse Fragen stellt. Bitte stellt böse Fragen. Ja, ernsthaft. Denn dann können wir nämlich auch böse antworten. Pointiert nicht gegen euch, aber manchmal ist es hilfreich, Dinge zu überspitzen, um einen Punkt zu machen. Ja, Thema von Reset-Vektoren und Eigentumsrechten. Kurze Frage: Wer von euch hat schon mal an sich den Fluss von ein Computer wird angeschaltet, welche Instruktionen werden wo wie ausgeführt, welches Stück Code wird wo wie ausgeführt und wer entscheidet was? Wer hat sich das schon mal im Detail angeschaut? Zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Jo, das wird ein wilder Ritt werden. Deswegen fangen wir eigentlich auch direkt an. Untertitel: Wer Vertrauensanker kontrolliert, kontrolliert das Gerät. Da gehen wir gleich drauf ein. Erstmal tatsächlich die philosophischen Fragen, die aber auch technische Fragen sind. Wir haben ein Gerät, das soll Code ausführen. Sonst ist es ein Türstopper. Verifiziert dieses Gerät den Code kryptografisch, bevor es ihn ausführt? Das ist die technische Frage. Das ist erstmal neutral. Technik kann neutral sein. Aber politisch ist dann die Frage, mit wessen Schlüsseln? Und für die freie und Open Source Community sind beide Fragen nicht neu. Mit OEFI Secure Boot gab es verschiedene schmerzhafte Punkte, um an den Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind. Diejenigen, die sich tatsächlich mit der Technik beschäftigt haben, die rennen meistens stöhnend weg. Diejenigen, die sich mit der philosophischen Frage beschäftigt haben, die sind nicht immer sehr glücklich. Also von daher, ist praktisch zweimal die gleiche Frage, nämlich welcher Code läuft, aber aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln. Und wir wollen uns die mal wirklich im Detail anschauen. Tja, und jetzt kommt der Technikpunkt. Ich gebe zu, ich war früher im Coreboot-Projekt, was ich gut zugebe, ich freue mich sehr, das sagen zu dürfen. Ich war früher im Coreboot-Projekt aktiv. Das ist eine freie und Open Source Firmware. Alternative für BIOS, UEFI, hast du nicht gesehen. Man sieht da viele Dinge, die man, wenn man sie nicht gewusst hätte, glücklicher gewesen wäre. Man liest da sehr, sehr lange Handbücher. Die Errata für die Handbücher sind unter NDA erhältlich, und ohne die Errata kann man zum Beispiel das RAM gar nicht erst anschalten. Von daher wird es immer wieder spannend. So, was passiert denn eigentlich wirklich? Das ist das maximal vereinfachte Bild, was wir auftreiben konnten. Wir ignorieren jetzt einfach mal die Source Languages. Inzwischen kann man auch viel Zeug auch in Rust schreiben. Aber am Anfang, man sieht hier so eine schöne Lücke zwischen der schwarzen Linie und der ersten Phase. Das ist so, woher kommt denn dieser Code? Und das ist tatsächlich je nach Hardware völlig unterschiedlich. Und bitte nicht mit Raspberry Pi kommen. Raspberry Pi ist ganz, 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 ganz anders. Raspberry Pi ist eine Grafikkarte, die zufällig einen PC bootet. Aber die Grafikkarte bootet zuerst. Das heißt, auch die SD-Karte wird von der Grafikkarte gelesen, und damit sie dann einen Prozessor starten kann, Hauptprozessor. Also Pseudo-Hauptprozessor. Also von der Raspberry Pi, ganz anderes Ding. Ignorieren. Kleiner Exkurs. So, auf einem x86-System wird es spannend. Denn tatsächlich am Anfang, Gerät wird angeschaltet, Prozessor holt von einer bestimmten Speicheradresse den ersten Befehl. Der ist 16 Byte unterhalb des Endes des 4 GB Adressraums. Könnt ihr gleich wieder vergessen, ist nicht wichtig. Dort ist tatsächlich aber der Flash-Speicher oder wie man früher gesagt hat, BIOS-Chip gemappt. Das heißt, der entscheidet dort virtuell im Adressraum und da wird praktisch Code direkt von diesem Flash ausgeführt. Auf anderen Architekturen ist der initiale Code in irgendeinem ROM, der irgendwo reingebrannt ist. Auf wieder anderen Architekturen wird dieser Code erst geladen in irgendeinen Zwischenspeicher von einem Hilfsprozessor. Wir haben da alles, wir haben die komplette Varietät. Völlig verrückt. Und dann wird angefangen, dieser Code auszuführen auf x86, auch auf 64-Bit-Plattformen, üblicherweise im 16-Bit-Modus. Ja, ist so. Und dann muss man da erstmal in 32-Bit-Modus gehen, dann in 64-Bit-Modus und dann kann man von uns loslegen. Hat aber kein RAM. Ohne RAM kein Stack. Ohne Stack keine Calls. C mag das nicht. Wir haben einen Compiler, also in Coreboot gibt es einen Compiler, der setzt den ganzen Code um, sodass er nur Register braucht und kein RAM. Oder man macht einen fiesen Hack, das ist der sogenannte Cache as RAM. Da wird der L2-Cache des Prozessors in den Adressraum gemappt und wird gesagt, schreib aber bitte nicht auf den RAM. Und dann fungiert der L2-Cache als Pseudo-RAM. Schweinereien ohne Ende. So, und das ist im Prinzip, das ist alles, das ganze das Zeug ist höllisch kompliziert. Zwischendrin muss man noch Microcode laden und je nachdem, ob man Microcode zu früh oder zu spät lädt, macht die Maschine auch Mist. Also die maximale Komplexitätskatastrophe und dann gilt eigentlich, jedes Stück sollte das nächste Stück verifizieren, nächstes Stück verifizieren. Wer hat eine Maschine mit Intel-Prozessor? Okay, gut, das ist alles noch viel, viel, viel komplizierter, denn auf einem Gerät mit Intel-Prozessor gibt es zwei x86-Prozessoren. Der erste x86-Prozessor ist die CSME, Cyber Security and Management Engine. Die ist der eigentliche Computer unter Kontrolle. Der kann JTAG auf den Hauptprozessor machen, kann alle möglichen Partyspäße machen, Hardware emulieren, verändern, blub. Hast du nicht gesehen? Und der lädt dann ein und der prüft dann den Code, den der Hauptprozessor ausführen soll. Das ignorieren wir einfach mal alles weg, weil es sowieso schon viel zu kompliziert ist und viel zu komplex. So, also das passiert und dann haben wir bei Coreboot, das ist ein bisschen klarer strukturiert. Bei EFI ist es, wer leiden möchte, kann gerne die Spec lesen.
Das sieht so schön sauber aus hier, aber das darf man sich so tatsächlich nicht vorstellen.
Genau, und in Wirklichkeit gibt es dann immer noch so binäre Blocks von verschiedenen Prozessor- und Chip-Herstellern, wo dann gilt, das Interface zu diesen Dingern ist, man springt an eine bestimmte Speicheradresse mit einem Jump rein und der springt hinter eine vereinbarte Speicheradresse zurück, kein Call, es wird nichts erhalten und danach geht es hoffentlich weiter und Security-Garantien sind, ja, vielleicht. So, also das ist das, was wirklich passiert und theoretisch sollte jeder Schritt hier den nächsten verifizieren. Tut er meistens, manchmal wird auch Code geladen, verifiziert, wird der Code frisch geladen und dann ausgeführt. So, Time of Check to Time of Use Angriff, wir tauschen zwischendrin den Code aus und wird unsignierter Code ausgeführt. Also das Ding ist der ganz große Partyspaß. So, wie kriegen wir das in den Griff? Gar nicht, das ist die ehrliche Antwort. Ich würde sagen, es lässt sich managen größtenteils, so dass es schwieriger wird, das anzugreifen. So. Und jetzt ist die Frage, wer darf signieren? Und da kommen wir an den Punkt, der Vertrauensanker ist kein rein technisches Objekt. Wenn ich den Schlüssel habe, Schlüssel für zu Hause, das Ding ist ein technisches Objekt. Aber gleichzeitig gilt auch, ich habe das Recht, zu Hause reinzugehen. Das heißt, ich hätte den Schlüssel geklaut oder sonst irgendwelche komischen anderen Konstellationen, aber faktisch gilt, wer den Schlüssel hat, hat normalerweise so ein Recht, da irgendwo reinzulatschen. So, und den gleichen Spaß haben wir hier. Und, das wird nicht hinterfragt, das initiale Teil. Es ist entweder ein Hash von einem Public Key oder ein Public Key oder ein Zertifikat oder eine URL, wo es Zeug gibt, beliebig, bis ein paar hundert Byte. Aber es entscheidet, wer kann Code für das Gerät signieren und natürlich auch, wo ist es gespeichert, sprich, kann man das Ding überhaupt ändern? Ist es im Mask-ROM vom Prozessor? Ist es in irgendwelche Fuses reingebrannt? Ist es in Pseudo-Fuses reingebrannt, die nur als Fuse deklariert werden, damit keiner versucht, das Zeug zu ändern? Haben wir auch. Was passiert, wenn dieser Key abhanden kommt? Auch schon passiert. Tja, was machst du? Ein paar Millionen Geräte austauschen? Macht kein Mensch. Und wer kann entscheiden, darf ich überhaupt mein Linux starten? Und bin ich als Gerätebesitzer überhaupt in der Lage, da mitzuentscheiden? Oder gilt, naja, wir haben dir das zugenagelt, um dich zu sichern. Ich habe dich eingesperrt, um dich zu schützen. Eine wunderschöne Formulierung, die sehr gerne missbraucht werden kann. Und deswegen ist es eigentlich eine Eigentumsfrage. Sie wird aber als Konfiguration verkleidet. Sieht aus wie Konfiguration, ist Konfiguration, aber die Frage dahinter, das ist das Relevante. Ja, jetzt, was haben wir aus dem Ding gelernt? Oh meine Güte. UEFI Secure Boot. Wir halten alle inne in einem Moment der Stille. Und dann rennen wir schreien weg. Der Platform Key sitzt an der Spitze. Gehört dem Geräteanbieter, kannst du nicht austauschen. Und der entscheidet, was dann, wie dann eigentlich, der ist im Prinzip der Beginn der Hierarchie. Dann gibt es die CAC und bei UEFI und DB, das ist, was darf signieren. Und DBX ist, was ist excluded, also was darf nicht signieren. Das ist eine Denialist faktisch. Und dann haben wir eine CA, das ist dann von dem Laptop-Hersteller zum Beispiel, dessen Signatur liegt beim Laptop-Hersteller, meistens jedenfalls, manchmal ist es auch derjenige, der es eingekauft hat, etc. Manche wissen gar nicht, was sie da alles liefern. Die Linux-Distributionen haben ein Problem, sie sind nicht Microsoft. Also, zumindest meistens. Da gibt es diesen Shim. Das ist eine wunderschöne Möglichkeit zu sagen, wir haben einen kleinen Mini-Mini-Mini-Mini-Bootloader. Der wird signiert von dieser CA, die überall drin ist oder fast überall drin ist. Und die prüft dann wieder, ist das Zeug korrekt signiert. Dadurch müsst ihr einzelne Linux-Distributionen nicht ihre Schlüssel überall platzieren. Denn wer mal versucht hat, zum Beispiel bei Mozilla eine eigene CA eintragen zu lassen, als ich möchte eine Webseite beglaubigen können in Zukunft, das ist ein Prozess. Mit jedem PC-Hersteller verhandeln, das ist ein gar nicht mehr schaffbarer Prozess. Da ist Mozilla easy dagegen. Und dann haben wir noch den schönen Machine-Owner-Key. Kann man neu erstellen, ist schön, aber damit kann ich einfach nur sagen, ja, ich bin ich, ja, jedenfalls aktuell. Und aber ohne die Zustimmung des Herstellers kann man auch nichts machen. Also von daher, die Hierarchie, wir sind da ganz unten in der Hierarchie. Als Nutzerinnen und Nutzer. So. Shim ist ein Workaround, keine Lösung. Shim funktioniert, weil Microsoft ein gnädiger Herrscher ist. Microsoft hat sich in seiner Gnade bereit erklärt, diesen Shim zu signieren mit ihrer Third-Party UEFI Certification Authority. Wohlgemerkt, das ist nicht das, mit dem sie ihr Windows signieren. Das ist ein anderes Ding. Nicht alle PCs haben das zweite Teil auch. Und das ist jetzt gerade frisch abgelaufen. Das heißt, die alte Authority kann nichts mehr signieren. Es sei denn, man würde zurückdatieren, würde gehen, aber wäre, will Microsoft nicht, kann ich verstehen. Die neue Authority ist in den meisten BIOSen, UEFIs etc. nicht drin. Und Updates gibt es auch nicht unbedingt immer. So, was machen wir jetzt? Update hoffen. Hoffen und beten. Kommt denn da was? Ja, manche Hersteller haben es dann tatsächlich geschafft, 3 Tage vor der Deadline das Zeug noch zu schicken. Wenn man kein Update hat für den eigenen Rechner und der Shim irgendwann auch, gut, die Hersteller, die keine Updates von dieser Sorte liefern, aktualisieren üblicherweise auch nicht die Denialist von was nicht ausgeführt werden darf. Von daher kann man dann immer noch mit dem alten verwundbaren Shim weiter Code laden. Ist also ganz nicht so schlimm. Und dann müssen wir vielleicht noch Ablaufdaten prüfen, machen die meisten UEFIs eh nicht, weil Datum prüfen ist für weiche Eier, wirklich, absolut für weiche Eier. Bei Zertifikaten, Datum, wer braucht das? Irgendjemand? Datum? Der Webbrowser prüft das, ja, aber doch nicht so was Unwichtiges wie sichere Bootkette. Nee, weg damit. So, und jetzt sagen wir aber ganz deutlich, die Autorität liegt bei dem Gottkönig. Der absolut unangefochtene Gottkönig, und das ist Microsoft. Die sind lieb aktuell. Wie sie in Zukunft sind, weiß ich nicht. Ich möchte ihnen nichts unterstellen, aber ich kann auch keine Vorhersage machen. Und wenn Microsoft sagt, nö, ich signiere diesen Shim nicht mehr, dann sind alle, die ein etwas aktuelleres Linux mit einem nicht kaputten Shim, weil da zum Beispiel irgendeine Sicherheitslücke hatte, booten wollen, die sind gekniffen. Dann geht das nicht mehr. Das ist Pech. Es gibt die Möglichkeit, eigene Schlüssel einzupflegen ins UEFI-Setup. Meistens, nicht immer, abhängig vom Hersteller, vielleicht. So, und nichts davon ist zugesichert. Das ist so Goodwill. Und das ist wie wenn man zum Hersteller geht und sagt, können Sie mal bitte das und das beheben? Und der so, aus Kulanz machen wir das. Ganz deutlich so, nein, Anspruch, bloß nicht. Genau da sitzt der Cyber Resilience Act an. Wir wollen jetzt mal gucken, haben wir da Hebel? Und stellt sich raus, wir haben Hebel. Sie sind schwach, aber sie sind da. Und ich muss auf die Zeit schauen. So, wenn jetzt ein Schlüssel abläuft, Zertifikate, Signaturinfrastruktur hat eine Lebensdauer, Gott sei Dank. Also ich meine, naja, zumindest bei Let's Encrypt achten sie drauf. Woanders, die Zertifikate laufen aus, sie müssen aktualisiert werden, die Software muss aktualisiert werden von Geräten im Feld. Das läuft jetzt gerade mit den UEFI-Signaturzertifikaten. Ich kann über meinen Laptop sagen, es gibt ein UEFI-Update. Das wird aber leider nur als Windows-Binary verteilt. Ich kann es unter Linux nur für neuere Modellreihen installieren. Ich kann aber versuchen, mit irgendwelchen Skripten, die ich auf Stack Overflow gefunden habe, das Ding auszupacken, dann auf einen USB-Stick zu hauen. Habe ich versucht, wurde dann doch nicht erkannt vom UEFI. Also von daher, das ist so, ja. Und das Problem ist nicht der Verlust von Sicherheit, sondern das Problem ist, ich kann irgendwann keine neue Linux-Distro booten oder installieren. Keines böse. Funktioniert alles so, wie es soll. So, was haben die Normen draus gemacht? So, der große Spezialist für Bootmanager, der Berichterstatter himself ist hier.
Also, Katana hat erstmal darüber gesprochen, was sozusagen die technischen Teile sind, die halt sozusagen real da sind und mit denen man sich halt beschäftigen muss und die eben tatsächlich die reale Technik sind, über die wir sprechen. Standardisierung ist insofern und vor allem Standardisierung in dem Kontext von Produktregulierung ist so, dass es zum Beispiel nicht vergleichbar ist mit sowas wie einem UEFI-Standard oder ne, diesen Art von Dokumenten, weil das eine klare technische Implementierung ist. Ein Bootmanager-Standard, wie alle anderen technischen Standards oder alle anderen harmonisierten Standards, sind dazu da, die Requirements aus einem Gesetz was ein Gesetz vorschreibt als Dinge, die ein Produkt haben muss, um auf dem europäischen Markt gehandelt werden zu dürfen, die halt für das Produkt, für das dieser Standard existiert, kann dann halt benutzt werden, um halt was wie heißt der deutsche Begriff? Konformitätsvermutung. Das heißt, dass wenn ich als Hersteller sage, okay, ich bin der Hersteller eines Bootmanagers, ich folge dem Standard, kann sagen, okay, ich kann einen CE-Mark darauf machen, weil ich sozusagen Standard gefolgt bin, mein Bootmanager die Essential Requirements aus dem Gesetz erfüllt und damit in legaler Art und Weise auf den europäischen Markt gebracht werden kann und mit den entsprechenden Dokumenten, die dazugehören. Das ist also das eine Dokument, worüber wir drehen in dem Kontext. Das zweite ist ein Dokument, was Karl Daniel und einige andere Leute in TC Cyber USA angefangen hat, wo es halt um dieses etwas größere Bild geht, was sozusagen nicht explizit im CAA steht als das Requirement ist, das und das und das, sondern es ist eher so unterliegend unter dem Verständnis, was heißt denn das, wenn ein User zum Beispiel seine Zustimmung geben soll. Ne, das sozusagen ist eigentlich ein Konzept, was sozusagen in so einem Halbsatz abgehandelt wird, aber so eben auch, ne, dass sich der Hersteller ist ein essentielles Requirement, aber es gibt eigentlich sozusagen einen philosophischen Unterbauch, der nicht ordentlich behandelt wird und der auch in dem ganzen CAA-Kontext oder im Kontext von Software- und Hardware-Sachen in diesem Ding nicht, er lässt was offen. Was egal, was dieses Dokument sozusagen, wie es weitergeht in dem Kontext, was aus meiner Sicht eben passiert ist und für mich ganz klar auch Augen öffnen. Das waren halt so drei, sozusagen die drei Dinge, die man halt begreifen muss in dem Kontext, zu sagen, es gibt einen Product Owner. Also der CAA spricht vom User. Wie alle anderen Produktregulierungen ist der User die Person, die das Produkt benutzt. Jetzt ist aber so, die gehen davon aus, keine Ahnung, du hast eine Maschine, ne, die, und dann ist der User, der die halt den Knopf drückt. Wenn du aber komplexere Systeme hast, kann das sein, dass der Admin gar kein User ist, dass der User kein Adminrechte hat oder dass der User gar kein Mensch ist. Also das heißt, diese ganzen Sachen, die normalerweise eben eine Rolle spielen, die sind da nicht, also nicht unbedingt da so ganz klar benannt. Aber das ist halt der Punkt, so Product Owner. Das heißt, der Product meint in dem Fall, dass sozusagen Produkt und das Produkt besteht aus Komponenten. Und die Komponente, über die wir hier reden, ist halt die Komponente, die in der Lage ist, alles, was auf dem Produkt läuft sozusagen, unter seine eigene Kontrolle zu bringen. Der Teil, ich glaube, das ist ein Begriff von dir, ne? Jetzt ist der, ich finde den Begriff wirklich gut, aus dem Grund, weil er einfach klar macht, worum es hier geht. Dass ich die Kontrolle darüber habe, wer auf diesem Gerät Code ausführt. Und natürlich kann das sein, dass das in verschiedenen Kontexten ganz verschiedene sozusagen Parteien sind. Aber natürlich, ich als jemand, der ein Produkt hat, möchte zumindest wissen, wer das ist. Und die Frage, um die es dabei geht, ist halt, kann ich das ändern oder nicht? Und es gibt im CAA kein Requirement dafür, aber das ist trotzdem die unterliegende Frage, die existiert, bin ich in der Lage, das zu machen? Zum Beispiel, wenn ich ein Gerät habe und ich möchte nicht, was der Hersteller fragt. Ne, wenn ich eine grundsätzliche Frage, ne, weil nochmal irgendwie Annex 1.2f sagt, dass es User-Zustimmung geben muss. Das heißt, wir kommen hier an diese ganze Frage, wer die Frage überhaupt stellt, ab welchem Zeitpunkt. Und die ganze Frage, die man halt sozusagen da behandeln muss, ist unter Umständen nicht unbedingt nur mit Zwang zu machen, sondern auch mit der Möglichkeit zu sagen, okay, und das ist halt sozusagen der, wo man auch, wenn es um Attestations geht und andere Sachen, immer um bestimmte Risikofragen nicht drum herum kommt, nämlich zu fragen, was passiert denn zum Beispiel, wenn ich als Hersteller sage, ja, der User kann machen, was er will mit seinem Device, ab welchem Punkt bin ich denn dann verantwortlich für bestimmte Dinge, die dann unter Umständen nicht mehr in der Kontrolle des Herstellers liegen? Das heißt, das ist eine komplizierte Diskussion, aber es ist sozusagen okay, für die es in jedem Fall immer klare Antworten für alle Produkte gibt. Und wie im europäischen Produktrecht bin ich auch vollkommen der Meinung, dass man dafür die entsprechenden Regeln schaffen kann, weil man der NLF das einfach zulässt, weil er halt sich an realen Produkten orientiert und nicht nur an sozusagen in einem High-Level-Bild irgendwie von wie schön Dinge sein sollten, sondern tatsächlich auch an realer Praxis sich messen lassen muss. Um jetzt zurückzukommen auf das, was das Kernproblem oder die Kernbedrohungen sind, die eigentlich damit identifiziert werden und die wir auch zumindest im Bootbasher Standard tatsächlich versuchen zu adressieren. Das ist halt zu sagen, es kann sein, dass illegitimer Code läuft. Also nochmal, das ist Annex 1.2f im Extremfall oder eben tatsächlich Schadcode. Oder ich habe legitimen Code, eine Anwendung in einem Gerät, was ich gekauft habe und aus irgendwelchen Gründen geht das nicht mehr. Weil entweder, wie gesagt, die Authority ist gefoldet oder der Hersteller ist nicht mehr da oder die wurden geowned oder was auch immer. Und besonders Teil 2, also Teil 1 auch, aber Teil 2 ist natürlich auch ein Sicherheitsproblem. Aus dem einfachen Grund, weil wenn, ne, also immer die Frage, wenn ich legitime Sachen nicht tun kann und das Dinge sind, die zum Beispiel für den Schutz von anderen Sachen da sind oder ich meinen Code auf irgendwas laufen lasse, um halt Cybersicherheit zu gewährleisten, dass das unter Umständen nicht mehr läuft. Das heißt, das wird das verschiebt sich halt in einen Problembereich, der halt, das ist halt keine Frage, ob ich irgendwie sozusagen jetzt mit jedem Klick das machen kann, sondern tatsächlich eine richtige, echte, reale Sicherheitsfrage.
Genau, und da ganz kurz noch ergänzend, dass ich habe das sehr gerne, wer kennt diese zwei Werkzeuge, die man auf jeden Fall braucht, wenn man irgendwie was Mechanisches als Problem zu lösen hat? WD-40 und Gaffertape. Kennt jemand das? Gaffertape, es bewegt sich und sollte nicht. WD-40, es bewegt sich nicht und sollte. Und genau das sind diese zwei Probleme hier. Hier gehört Gaffertape drauf, hier gehört WD-40 drauf. So. So kann man sich das merken. Deswegen ist es auch genauso strukturiert. So, und das ist genau der Punkt. Denn wenn ich zum Beispiel in einem Flugzeug bin und die Software fasst Fahrwerk aus beim Landen, kommt von einem anderen Hersteller und plötzlich sagt das Flugzeug, nee, sorry, die Software starte ich nicht, dann ist es ein bisschen uncool. Man kann eine sehr schön lange Spur auf dem Rollfeld hinterlassen. Ob die Beteiligten das cool finden, ist eine andere Frage. Aber es ist spektakulär zumindest. Und genau, deswegen, das ist dann auch sogar noch ein Safety-Problem im Zweifelsfall. Ja, und genau, dann die Anforderungen. Da wird es jetzt philosophisch.
Immer, ja, also der so die ganze Frage, die man da halt hat, ist, wenn man so eine Sache in Standards reinbringt, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder über ein direktes Requirement, wo man sagt, hier, um das Produkt sozusagen nach europäischem Produktrecht ordentlich auf den Markt zu bringen, müssen die und die Sachen erfüllt werden. Der zweite Teil, den die Kommission nicht so gerne sieht, aber der sozusagen real in dem ganzen Kontext von Implementation einfach eine Rolle spielt, ist, das als Guidance in den Standard reinzutun, zu sagen, okay, das ist kein hartes Requirement, aber wenn du das richtig gut machen willst, dann guck mal in Annex, was auch immer, da steht drin, wie du Dinge tun kannst in einer Art und Weise, die bestimmte Sachen erlauben. Und da ist halt sozusagen überhaupt die ganze Frage, wie man denn das konstruiert. Aus der Bootmanager-Sicht zum Beispiel geht es ja nicht unbedingt darum, nur einen Prozess abzusichern, sondern es geht auch darum, den Prozess zu ermöglichen. Also Ownership Transfer ist etwas, was ein Bootmanager ermöglichen können muss. Wenn ich einen Bootmanager habe, der das nicht kann, dann habe ich ein Problem. Selbst wenn ich einen Hersteller habe, der sagt, ja, ich würde das gerne, dann muss er sozusagen seinen Bootmanager ändern, der unter Umständen nicht diese Möglichkeiten bietet. Also weil es nicht per se mit einem CE-gemarkten wäre das halt der Fall, wenn der diese Fähigkeiten aufweist. Also die Idee hier ist zu sagen, wir können kein hartes Requirement machen, weil das halt sozusagen nicht direkt aus dem Gesetz kommt. Aber wir können dafür sorgen, dass erstmal der Hersteller unter Umständen sagt, okay, fein, wir müssen halt dafür sorgen, dass der keine besonderen Risiken damit er sich einhandelt, die er sonst nicht hätte. Das ist halt diese ganze Frage. Das heißt, der Punkt zu sagen, wenn ich die Änderung sozusagen von bestimmten Dingen habe, dass es nur mit meiner Zustimmung passieren kann, also vor allem, wenn es um so Owner Keys geht und so weiter und so weiter, dann ist die Frage, was passiert denn, wenn es sozusagen externe Entscheidungen gibt darüber, was auf meinem Gerät läuft und wie muss denn ein Requirement sein, was unter Umständen damit umgehen muss, dass diese Authority einfach verschwindet, kaputt ist, gehackt wird, was auch immer. Und das kann man natürlich, und das sollte man aus meiner Sicht eben auch, in die Requirements für Produkte reintun, weil sie genau diese Dinge eigentlich verstehen müssen. Die sind für 5 bis 10 Jahre auf den Markt gepackt. Und das sind nun mal sozusagen entscheidende Aspekte eines jeden Produktes, was irgendwie ein Betriebssystem hat und irgendwie Software und so weiter und so weiter, dass halt dieser Teil elementar ist für das Funktionieren des Geräts und das sichere Funktionieren des Geräts. Der dritte Teil, ist einfach die Frage, ob man sozusagen ein Incentive schafft für diese Frage der Offenheit, zu sagen, okay, also man sagt, der Produkteigentümer Hat den Mechanismus, wo er sagt, er kann eine komplette Code Execution Ownership haben, oder er wird zumindest darüber informiert, was geht oder was nicht geht und wie die Dinge miteinander oder wie sie halt sozusagen zusammengehören. Und das ist am Ende eine Frage, also wir hatten das Ding Pop-up. Ah ja, jeder hasst es, aber ne, es geht immer darum, dass ein User versteht, was ne, und in dem Kontext, in dem er sich befindet, was auch seine Möglichkeiten sind oder die Dinge, die er beantworten können muss oder beantworten will, wenn es um Fragen der Sicherheit geht. Wir haben jetzt hier irgendwie so 8 Punkte uns mal rausgesucht, die aus unserer Sicht eine Rolle spielen. Das ist einmal überhaupt, welche Autorität existiert und in welchem Kontext die zueinander stehen und auch sozusagen, wer eigentlich welchen Teil davon kontrolliert. Und dann hat so bestimmte Teile, die halt dazu führen, dass ich, also ne, wie gesagt, kommt ein bisschen auf die Komplexität des Produktes an. Wenn ich aber sozusagen, wir haben es übrigens ein bisschen falsch gemacht hier, das hätten wir ein bisschen anders aufbauen sollen, aber der das hast du mir auch gesagt, die Frage ist halt, was brauche ich eigentlich als Eigentümer eines Gerätes, um meine Rechte als jemand, der ein Device hat, was zum Beispiel meine Daten verarbeitet und so weiter, um das halt zu ermöglichen. Und das, was sozusagen wir im Moment haben, was auch nicht funktioniert, was von der Kommission auch kommentiert und sozusagen abgelehnt wird, ist reine Dokumentationsrequirements zu machen, zu sagen, ne, ein Requirement, die man folgen muss, ist diese und diese Liste von Dingen zu haben. Das geht so nicht. Was aber eben wir schon machen können, ist halt zu versuchen, diese Informationen halt als Teil der Produktinformationen zu haben, auf der einen Seite, oder als Teile des Assessments zumindest, dass man halt sagt, okay, die und die Sachen werden halt sind halt da, es gibt ein Requirement für den Bootmanager, der bestimmte Dinge ermöglichen muss, und dann halt den Teil, der für das Assessment dieser Funktionalität da ist, halt einfach in das Assessment tut. Und eben gegebenenfalls, dadurch, dass es halt da ist als Dokumentation, eben auch weitergeben kann an seine Kunden oder auch an die Marktaufsicht oder wen auch immer.
Genau, da ganz kurz noch eine Ergänzung. Im Prinzip ist es so, entweder das erste Punkt A ist, das Gerät ist meins ab Werk, oder ich kann es zu meinem machen. Das ist im Prinzip Punkt A. Und Punkt B ist, das Gerät ist nicht meins. Es wird möglicherweise auch niemals werden, weil der Hersteller mir diese Möglichkeit nicht geben muss. Aber dann wüsste ich gerne, wer eigentlich der Herr im Hause ist. Und diese Deklaration, wie Fukami gesagt hat, es ist aufgrund der Art und Weise, wie die Anfrage an die Standardisierungsorganisation geschrieben wurde, die Standards zum Cyber Resilience Act zu schreiben, ist es schwierig bis fast unmöglich, Dokumentation zu fordern, die dem Nutzer zugute kommt. Man kann aber stattdessen fordern, das Produkt muss den Nutzer auf diese Sachen hinweisen. Pop-up, Infoscreen, was auch immer. Klicken Sie auf Hilfe, Info über dieses Produkt. Ich möchte Details zu diesem Produkt haben. Kann natürlich beliebig tief verschachtelt sein. Kennen wir ja alle. Und von daher haben wir da tatsächlich eines. Und hier gibt es noch einen sehr schönen Punkt. Diese ausdrückliche Angabe, falls es gar keine solche Autorität gibt. Das ist so ein bisschen Thema der Debatte auch aktuell. So, wenn es gar keine Code Execution Authority gibt, muss ich als Hersteller das dann eigentlich erwähnen? Oder kann ich einfach sagen, hey, es ist alles safe? Und wir sagen, die Hersteller, die sagen, schmeiß doch dein eigenes Schlüsselmaterial drauf, es ist nichts da. Ob man nicht einfach sagt, denen kann man das, den Markt ein bisschen erleichtern. Man muss die Leute nicht dafür bestrafen, dass sie das Richtige tun. Also, ja, halt kann man Punkt. Schon, aber fände ich blöd.
Das ist halt ja sowieso, also um nochmal kurz rauszuzoomen auch. Hm. Wie viele Gesetze verhindert das ja nicht, dass Leute Sachen auf den Markt werfen, die kein CE verdienen. Ne, also in den allermeisten Fällen gibt es niemanden, der das vorher prüft. Es gibt ein paar Produkte, bei denen das so ist, aber bei den meisten Produkten ist es halt nicht so. Das heißt, die Leute können lügen, die Leute können halt sagen, ja, ich habe hier tolle Conformity gemacht. Aber das sind halt alles Dinge, die einem irgendwann auf die Füße fallen, wenn man es nicht tut. Und das ist halt das, warum das eben tatsächlich so die ganze Frage ist von, umso klarer die Prozesse werden, was du tun musst als Hersteller von bestimmten Dingen, dann immer die Frage, wie muss das denn ausgestaltet werden, was muss ich denn an Informationen an wen liefern und wie sozusagen muss ich einfach meine Deklaration machen. Und eine Menge von den Sachen, wie gesagt, die wir immer wieder diskutieren, ist ja, in der Regel werden Leute, also wenn Leute die Regeln folgen, härter bestraft werden als Leute, die Regeln nicht befolgen, dann ist das schlecht. Und das ist halt so ein Fall, wo man sagt, naja, wenn du dem User besondere Möglichkeiten einräumst, dann kann das sein, dass das natürlich die Properties von Security ändert. Die Frage ist, wer entscheidet denn, ob zum Beispiel, keine Ahnung, ob du jetzt irgendwie einen Profi, ne, ob du sozusagen geeignet dafür bist, das zu tun. Und ich finde halt schon, dass das sozusagen interessante und wichtige Fragen sind, die aber eben sozusagen auf diese auch gar keine kompletten Antworten gibt, weil am Ende musst du selber sehen, ob du das kannst oder nicht. Oder ne, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, dass deine Kollegen das für dich machen oder was auch immer. Aber der Punkt, der halt eine Rolle spielt, ist halt die Möglichkeit und eben auch, dass man nicht sozusagen, ich mache was richtig und dann sozusagen kommt jemand und sagt, nee, das ist nicht nur nicht richtig, du hast etwas so falsch gemacht, dass du dafür eine Strafe oder sogar eine Haftung hast. Und das ist halt das, warum das schwierige Diskussionen sind, aber ne, wo man halt, und gerade wenn es eine Community gibt, die sich darüber sinnvollerweise Gedanken macht, ist das hier, weil es diese Erfahrung halt auch gibt dazu. Aber am Ende ist das sozusagen einfach dieser ganze Teil, der dahinter steckt, auch in der ganzen Frage, warum wir das überhaupt anfassen, diese ganzen Fragen, Herstellern zu helfen, das zu tun, was eigentlich richtig ist und was vor allem auch in dem Kontext von Open Source oder eben von der Möglichkeit, selber Hand anlegen an Security, was halt möglich zu machen.
Genau, und das Schöne ist, der Cyber Resilience Act ist ja auch einer von den ganz, ganz schönen Sachen. Da würde ich gerade einmal noch ganz kurz, weil es Gesetzestexte sind schön. hier, gerade so eine von diesen Pflichten, also tatsächlich Annex One Part 1, Number 2. Das ist schön. Made available on the market without known exploitable vulnerabilities. Ist natürlich ein bisschen schwer, wird das blöde Ding, wie findet ihr eine Schwachstelle, kann ich das Ding gerade noch veröffentlichen und wie schnell muss ich das bugfixen? Üblicherweise ist jetzt momentan so ein bisschen dieses Gentleman's Agreement, das hoffentlich auch ein bisschen kodifiziert wird. Du musst nicht jedes Mal, wenn du gerade wieder eine neue Schwachstelle bekommen hast, dein Produkt verzögern bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern an irgendeiner Sache sagen, okay, hier ist unser Cut-Off-Date, wir versuchen jetzt sehr, sehr schnell Shipping zu machen, damit es nicht noch mehr bekannte offene Lücken gibt und dann beim ersten Installation des Produktes wird sofort ein Security-Update gefahren. Auch sehr schön dieses Secure-by-Default-Configuration, da könnten manche sagen, hey, dann nageln wir alles zu.
Aber der Teil, der entscheidend ist, ist hier F, ne?
Genau, richtig. Und jetzt kommt ich mag die C vor allem. C ist schön. C ist wunderschön. Security Updates, including the applicable automatic security updates. Und jetzt kommt's. Enabled as a default, jo, wenn es irgendwie geht, with a clear and easy to use opt-out mechanism. Der Hersteller kann einen nicht zwingen, ein Sicherheitsupdate zu installieren. Das Gesetz verbietet es. Das ist hart im Gesetzestext drin. Das ist nicht in irgendeinem Standard, wo jemand sagt, kann, ach, egal, ich mach's ein bisschen anders. Das ist härter Gesetzestext.
Naja, wer, wo anwendbar, ne? Wer,
ja, also. Genau, aber das ist wo anwendbar, betrifft ja die Automatic Security Updates. Das heißt, wenn ja der Hersteller automatische Sicherheitsupdates anschaltet, dann muss er den Opt-out bereitstellen. Wenn er die Dinge nicht anschaltet automatisch, muss er auch nicht den Opt-out machen, weil wofür ein Opt-out von was nicht aktiv ist. Aber ja, das ist sehr schön. Dann hat euch Schutz vor unautorisiertem Zugriff, jupp. Und dann Confidential, also Vertraulichkeit schützen und dann hier Protect the Integrity.
Aber der Teil hier ist vor allem not authorized by the user.
Das heißt, der
Hersteller. Das ist eigentlich der entscheidende Teil.
Ja, der Hersteller kann nicht sagen, hey, ich habe da mal dein Schlüsselmaterial geändert. Denn im Gesetz steht, der Nutzer muss zustimmen. Das ist hart. Das ist hart, aber es ist schön, auch in gewisser Weise, weil es mal Nutzer stärkt. Und nicht immer nur so, hey, du Nutzer hast das Ding nicht abgesichert, du bist schuld, sondern oh, ja. Genau, und dann die Verfügbarkeit soll auch geschützt werden. Es ist nicht nur so, ach ja, Vertraulichkeit und Integrität und die Verfügbarkeit kann mal gepflegt irgendwo in der Ecke stehen und sich schämen. Nee, die Verfügbarkeit ist hier tatsächlich wichtig. Und ja, Resilienz bitte, Mitigation bitte. Und genau, Angriffsfläche limitieren, schön. Exploitation Mitigation, genau. Und das sind alles solche Sachen, wo man sagt, hier, ach ja, und hinterher einmal sauber machen. So, ich möchte sicher löschen können. Das sind solche Sachen und aus diesen leiten sich dann indirekt diese Anforderungen ab, die wir da haben. Genau, also von daher, das Gesetz ist tatsächlich beschlossen, das ist so da, das wird sich nicht mehr wirklich substanziell ändern. Von daher, das kommt. Es schlägt nur noch nicht voll durch. Und deswegen sind wir da auch, deswegen haben sich auch viele von denen einfach aus diesen Anforderungen abgeleitet. Weil ohne gesetzliche Basis kannst du nichts fordern.
Aber es ist halt trotzdem so, es gibt kein Recht auf eigene Schlüssel. Da steht nichts drin im Gesetz dazu. Nichts explizit und gar nichts. Das Einzige, also ne, das ist eben das, was wir sagen, das ist ein relativ schwacher Teil. Er ist schwach, weil er sagt, der User soll sozusagen, muss das autorisieren, aber es gibt halt keinen Mechanismus, der da erklärt wird oder der da angeboten wird oder der ein hartes Requirement ist. Ne, es gibt nichts, was sagt, dem User muss das als Möglichkeit angeboten werden. Hm. Aber tatsächlich kann man trotzdem versuchen, irgendwie das so zu machen, dass man zumindest sozusagen einen Incentive dafür schafft, dass der Hersteller das entweder erlaubt oder zumindest erklärt, wer das ist. Mhm. Eben sozusagen, dass er die Entscheidung hat zu sagen, okay, ich möchte dem User die Möglichkeit geben oder ich gebe die ihm nicht, aber ich sage ihm zumindest irgendwie, wie das gelöst ist. Das Problem, was wir halt natürlich trotzdem haben, ist, das kann dazu führen, dass wir perfekt dokumentierte und vollständig geschlossene Systeme bekommen. Ne? Aber es gibt halt irgendwie, ist die Hoffnung, dass es sozusagen einfach anders passiert. Dass es auch einen Markt gibt, dafür zu sagen, wir wollen, ich habe ein Produkt, was dem User die Möglichkeit gibt, volle Kontrolle über das Gerät zu haben. Und dass das nicht sozusagen blockiert wird durch eine Frage, die sozusagen, ein Produkt, was so auf den Markt gebracht wird, halt größere Schwierigkeiten hat, zum Beispiel seine Conformity zu beweisen. Ja, das ist in sich auch nochmal eine eigene Kennung Firmen, aber das ist halt trotzdem, es geht schon einfach darum, klarzumachen, dass das geht, weil wir hatten halt gesehen bei der Red, dass irgendwie Hersteller gesagt haben, ja, hier Red sagt, wir müssen alles Open Source wegmachen, weil wir sonst irgendwie für Dinge verantwortlich sind.
Ne? Und das ist halt Router-Standard, Radio Equipment Directive, das waren für die ganzen WLAN Access Points, wo alle gesagt haben, wir können keine Open Source Access Points mehr machen. Und dann stellte sich raus, die Standardisierer hatten es nicht so gemeint und der Gesetzgeber auch nicht. Hat bloß keiner mitgekriegt.
So, und dann ist natürlich die Implementation über die Normen auch so, dass sie sind halt freiwillig. Es gibt keine Verpflichtung, die Normen zu benutzen. Also das heißt, es ist so als Mechanismus zwar stark für die Conformity von Produkten, aber natürlich sozusagen trotz allem, es ist kein genereller Mechanismus, den man dort implementieren kann, auf diese Art und Weise einfach nicht drin. Das heißt sozusagen, man hofft dann, dass Leute sich den Standard angucken, den Standard implementieren und dann halt sagen, ja, wir erlauben diese Dinge irgendwie, dass sie einfach stattfinden. Warum das in der Diskussion so auch auseinandergeht, ist, weil halt alle Leute andere Dinge wollen von dem Prozess, andere Dinge im Hinterkopf haben, auch einfach andere Dinge verteidigen, die sie verteidigen müssen, aus ganz reiner ökonomischer Sicht. Das ist halt eine von den Sachen, warum ich halt auch Standards so schön finde, weil sich da diese Leute treffen und darüber diskutieren.
Tatsächlich die Silizium-Anbieter. Ich baue einen Chip von, ich will Chip X bauen, bis Chip X ist auf dem Markt erhältlich, da können Jahre vergehen. Also wenn man mit den großen Prozessorherstellern redet und man denen sagt, wir hätten übrigens folgendes Feature gerne nicht im Prozessor. Das ist die einfache Variante, einfach so einen Fuse setzen und dann ist das Ding totgeschaltet, machen sie sowieso alle naselang. Dann sagen sie, ja, also wenn sie jetzt, wo sie es ansprechen, wir können das frühestens in Produkten berücksichtigen, die in 5 Jahren auf den Markt kommen. Vorher geht nicht. Wir werden da nichts mehr anfassen, ist uns zu heiß, wir sind da gerade am Validieren. Das ist fair, muss man wissen, kann man drauf eingehen. Deswegen ist es sinnvoll jetzt, dass das Cyber Resilience Act da reingreift und dann wird es im Laufe der Jahre wird's besser werden. Dann haben wir die Gerätehersteller, die müssen 5 Jahre Support und 10 Jahre Updates bereitstellen. Also Support im Sinne von, die ersten 5 Jahre müssen sie halt Sicherheitsupdates bereitstellen und die müssen dann noch 5 Jahre weiter vorhalten. Das ist das Minimum. Das heißt, auch wenn ich nach 9 Jahren, nachdem das Produkt auf den Markt gekommen ist, beziehungsweise wenn ich ein Produkt physisch kaufe, dann gilt tatsächlich nicht, wann haben sie das erste Gerät auf den Markt geschmissen, sondern der Hersteller verkauft es die ganze Zeit, dann zählt halt die Frist ab, bis er aufhört, das Zeug zu verkaufen oder auf den Markt zu bringen. Deswegen verschieben sich dann Fristen. Also wenn ich so ein Produkt 10 Jahre auf dem Markt habe, dann habe ich faktisch 15 Jahre Sicherheitsupdates geerbt, die ich machen sollte. Ist schön, wobei es natürlich das individuelle Produkt immer nur diese 5 Jahre trifft. Aber es ist trotzdem spannend, wenn es Produkte sind, die länger genutzt werden, Auto, Videoschnitt-Equipment, liebe Grüße ans VOG. Für Videoschnitt-Equipment gilt meines Wissens 10 Jahre Sicherheitsupdates, weil man das noch nicht nach 5 Jahren wegschmeißt, meistens. Und dann genau von der Gerätehersteller sind ein bisschen gekniffen, weil die müssen die ganzen Komponenten zusammenführen. Eventuell von der Lieferkette her kommt Müll rein. Es gibt keinerlei Verträge, die Updates regeln, weil die Verträge sind uralt. Hoffen, beten, wird schon laufen, wird schwierig. Und dann brauchen sie auch noch eine Signaturinfrastruktur, die 10 Jahre hält. Party, insbesondere mit potenziellen Quantencomputern. Dann Integratoren, die verbauen noch mehr fremdes Zeug, die erben alles und hoffen, dass es schon nicht umfällt beim Kunden. Die machen diesen Value-Add, die haben aber noch weniger Kontrolle als die Hersteller, die rennen dann schreiend weg. Aber es geht halt alles, man muss halt einfach die eigene Lieferkette kennen. Die Open-Source-Software-Projekte, freie und Open-Source-Software-Projekte. So, die meisten Projekte sind kein Verein, keine GmbH, kein hast du nicht gesehen, kein eigenes Rechtssubjekt, sie haben kein Budget. Und wenn, dann gucken wir uns an so, hey, wir sammeln gerade ein bisschen Spenden für die nächste Konferenz. Kein 10-Jahres-Plan für, wie managen wir Updates in 10 Jahren. Ich bin selber Maintainer, ich plane nicht für die nächsten 10 Jahre, sorry. Das ist Freizeitding. Ich plane für, was mache ich jetzt und wie bleibt die Community am Leben. Die Nutzer wollen gerne ein Gerät, das funktioniert, das ihnen gehört, das sicher für ihren Zweck benutzbar ist. Und dann merken sie, Scheibenkleister, das sind 3 verschiedene Dinge. Und Nutzer mit hohen Sicherheitsanforderungen. Bist du ein Dissident? Dann ist es dir vielleicht nicht egal, ob ein Nation State Actor jetzt einmal auf deinem Gerät mitlauscht.
Oder du bist ein eigener Nation State.
Oder du bist ein anderer Nation State. Der eine Nation State möchte vom anderen nicht aufgemacht werden, meistens jedenfalls. Von daher. Und dann die Marktaufsicht. Der Kollege, der da hinten sitzt und für die Marktaufsicht da ist, die haben eine riesige Flut an Produkten. Und es wird jede Menge Katastrophen geben. Und dann hätten wir gerne ein paar tausend Leute in der Marktaufsicht, um das stemmen zu können. Wäre cool, wird wahrscheinlich nicht so klappen. Und die müssen das Ganze alles kontrollieren. Von daher, jeder kann da irgendwie nicht zurück, weil jeder Verpflichtungen hat, Mindset etc. Und deswegen ist es spannend. So, und jetzt die Frage, was jetzt?
Also, auf der einen Seite gibt es halt die laufenden Standardisierungen, die sind, das ist so in der letzten Phase. Das heißt, die Sachen, die halt stattfinden, aus deutscher Sicht ist die in DKE, das wird diese Woche finalisiert. Das heißt, wenn man da noch Kommentare in den laufenden Prozess reintun will, muss man das diese Woche tun. Dazu gibt es halt zumindest von Etsy-Seite weitere 16 Standards in Parallel, die alle so zwischen 150 und 300 Seiten lang sind. Also und das heißt, da kann man halt noch Kommentare da dazugeben, speziell, und das ist halt der Punkt, der für alle Standards gilt, nicht nur für Bootmanager, sondern eben auch für jeden Produktstandard, den man so hat, die Implementationsrealität. Also das, ne, man guckt sich einen Standard an, vor allem die Requirements und unter Umständen auch das Assessment und sagt, okay, geht das mit meinem Produkt oder nicht? Ist das etwas, was einfach völliger Quatsch ist? Das kann passieren. Ne, dieses ganze Ding, was mir immer wieder auffällt, nicht nur beim Standard, sondern auch bei Policymaking und so weiter, man kann in Situationen geraten, wo zwei Leute unterschiedlicher, gegensätzlicher Meinung sind und keiner ist falsch. Und in der Lage zu sein, dann Dinge zu finden, die, ein Standard ist immer ein Konsensdokument. Abstimmungen finden nur unter sehr, 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 sehr seltenen Bedingungen statt, wenn man wirklich gar keinen Konsens hinkriegt. Und das ist halt so rar, dass ich das bisher in meinen anderthalb Jahren noch nicht gesehen habe, dass das forciert wurde, weil man immer gesagt hat, okay, wir müssen hier irgendwie, ne, das ist ja auch nicht nur der eine Teil, wir haben auch mehrere Sachen, wo wir dann uns auch noch drauf einigen müssen. Da, ne, in der Politik hat man das, ist das ähnlich. Wie auch immer, der ganze Teil jetzt kommentieren, wenn es sozusagen nicht klappt, dort zu kommentieren, die Rapporteure, die meisten, also zumindest kann ich für die Rapporteure in meinem Umfeld direkt sprechen, für Crab Nebula, nehmen auch Kommentare an, die außerhalb dieser Sachen sind, die werden halt getrackt, wir sammeln die, wir diskutieren die in unseren Meetings, selbst wenn die nicht aus diesen Prozessen kommen, die da sind, und wenn die sinnvoll sind oder es etwas gibt, was sowieso schon kommentiert wird, auch betrifft, kann das halt eingesetzt werden, wenn nicht, ne, nach der Harmonisierung ist vor der Harmonisierung. Das heißt, wenn wir diesen Standard durchhaben, also Bootmanager-Standard oder auch die anderen, arbeiten wir direkt an den Updates, weil wir wissen, dass wir bestimmte Sachen nicht anfassen können. Wir wissen, dass da Bugs drin sind, die einfach im Moment nicht fixbar sind, einfach aus den Prozessen heraus, um dann halt am Ende in der Lage zu sein, eben so schnell wie möglich irgendwie die Fehler, die wir sehen, auch wenn Leute anfangen zu sagen, ich nehme einen Produktstandard, ich fange an, ihn zu implementieren, dann sieht man, ob der klappt oder nicht. Nicht in der Phase, wo man den baut. So, das heißt irgendwie, diese ganzen Dinge, die jetzt kommen, und auch wenn man das erste Mal darauf guckt und sagt, das geht nicht, das sind wichtige Informationen. Ich als Rapporteur will das wissen. Und eigentlich alle anderen Rapporteure auch, die wollen wissen, ob ihre Standards funktionieren. Ne, ob die Battle, ob die Dinge einfach aushalten, die da kommen.
Genau. Hier jetzt tatsächlich, also relevant jetzt für die deutsche Kommentierung, in anderen Ländern kann man länger kommentieren als in Deutschland. Es gibt auch manche, wo man kürzer kommentieren kann, also ist es nicht. Aber wenn jemand zufällig eine ausländische Standardisierungsorganisation kennt und diese Bedenken dort einbringen möchte, damit es nicht nur von deutscher Seite kommt, bitte, bitte, bitte. Ja, dankeschön. Bitte, genau, das ist Implementierungsrealität. Grundsatzkritik am CAA wird ignoriert an dieser Stelle jetzt, weil das ist der Weg, ist der einzelnen Standards zu beheben. Die deutschen Kommentare am 21.8. werden finalisiert, da wird darüber beschlossen. Das heißt, wer es am 21.8. einschickt, kann es auch bleiben lassen. Deswegen bitte rechtzeitig, das ist bei der DKE, ist es, glaube ich, der Herr Hauschke, der die Dinge einsammelt. Und genau, aktuell Passwortmanager sind in der Kommentierung, Bootmanager sind in der Kommentierung, Router-Modem-Switches sind in der Kommentierung, Hypervisor-Container-Runtime-Systems, Firewalls, Intrusion-Detection- und Prevention-Systems sind auch in der Kommentierung. Das ist alles bis zum 21.8. Von daher, Wumms, ihr könnt ihr gerne suchen in der Kommentierung, sucht nach der Standardnummer, dann findet ihr das Zeug bei der DKE.
Also sonst sucht euch einen Wolf. Ihr habt immer sozusagen EN 304.6, und dann gibt es sozusagen die Codierung dahinter, sind die, die 18, 17 bzw. 18.
Gut, so, der ideale Kommentar, das kriegen wir noch durch, und dann sind wir, glaube ich, ziemlich hart an der Punktlandung. Der ideale Kommentar ist, beteiligt euch an der Public Enquiry. Erstens, auf welche Textstelle im Standard bezieht sich da euer Kommentar? Ganz wichtig, nicht so irgendwo im Gesetz, drücken Sie STRG F, Sie werden es finden, nope. Also Kapitel 357, Absatz 2, Nummer 3. So, zweitens, Begründung. Das Ding muss lesbar sein von jemandem, der nicht in der Materie drinsteckt. Das Gremium arbeitet alle Standards auf einen Schlag ab. Wenn die Begründung nicht aussagekräftig ist, wird nach 15 Sekunden auf den nächsten Kommentar weitergeschaltet und dann war es das, die Chance. Also bitte brauchbar begründen, dass man es versteht. Nicht, wenn man nur Bootler oder Entwickler ist, wie ich das eine Zeit lang war. So, Vorschlag für neue Formulierung. Oder kann eine Löschung oder Hinzufügung sein. Bitte copy-paste-fähig. Wenn es heißt, ihr müsst das und das so ändern, das Ding ist tot. Also wenn so, ihr müsst es ungefähr so ändern, findet mal selber aus, wie ihr es formuliert, dieser Vorschlag ist tot. Wenn ihr sagt, das ist mein neuer Vorschlag, so bitte copy-pasten, das kommt an, das wird diskutiert. Und wenn dann so, ja, der Rest muss der Berichterstatter machen, weglassen, selber liefern. Dann habt ihr den perfekten Kommentar, dann wird das Ding angeguckt, dann wird es diskutiert. Und wenn wir eine Chance haben, es zu verstehen, ohne dass der Insider-Speak notwendig ist, dann wird das Ding auch vielleicht sogar berücksichtigt. Also von daher, da habt ihr richtig gute Chancen, das hinzukriegen. Und damit sind wir
bei der Frage, die wir sagen. Ja. Also wir hatten ungefähr 50 Meetings, a 2 Stunden zu Bootmanagern. Wir haben über 500 Kommentare behandelt in der Zeit. Und das ist vielleicht auch einfach das Gute bei dem Vertical, dass wir praktisch keinen Schrott hatten. Gar keinen Schrott. Kein AI-Garbage, kein Blödsinn, sondern tatsächlich jedes. Also klar, nicht alle Sachen konnten irgendwie eingebaut werden, weil die zum Teil auch einfach ein anderes Verständnis haben. Aber wir haben jeden Kommentar durchdiskutiert, immer geguckt, ob wir den in irgendeiner Art und Weise das einbauen können oder ob es irgendeinen Punkt gibt, wo das irgendwie sinnvollerweise hingehört. Und das ist eben ein Teil, ich liebe diesen Prozess, weil genau das passiert, weil Leute, die sich einbringen wollen, in der Regel auch einen Weg finden, sich einzubringen und ihre Punkte dort zu machen. Und das sozusagen ist eine von den Dingen, die wir halt gerade bei diesen Standards, bei den Supply Chain Standards eben auch versuchen, irgendwie bereitzustellen als zum Utility, aber eben auch, das geht ja weiter. Es ist ja nicht einfach vorbei, wenn der Standard irgendwie da ist, sondern dann passiert erst der eigentliche Teil, dieses so Leben, die Standards.
Genau. So. Genau, also von daher die drei Fragen, wo wir selber keine Antwort haben, ist, wo ist die Grenze zwischen Sicherheitsmaßnahmen und der Ausübung von Kontrolle, wenn es beides das Gleiche ist, also technisch das Gleiche? Wer kann für ein FOSS-Projekt für 10 Jahre planen? Und reicht die Transparenz oder haben wir uns das perfekt dokumentiert, perfekt verschlossene Gerät bauen lassen, nennen es Fortschritt. Wenn jemand von euch sich diese Anforderungen im Detail anschauen möchte, das Original können wir aufgrund von Prozessen nicht wirklich rausgeben, aber wir können paraphrasierte Versionen, die potenziell interessieren, wie es im Detail aussieht, die können wir euch zeigen. Von daher, bei Fragen, fragt gerne. Wir sind hinterher auch noch da. Und dann würde ich sagen, herzlichen Dank euch.
Noch irgendwelche Fragen? Aber wie gesagt, wir sind auch, wir sind hier die...
ja, genau, war noch eine Frage. Es gehört wahrscheinlich jetzt nicht mehr zur Zeit rein, aber... ja.
Der Standard ist öffentlich. Die Standards, alle Etsy-Standards, im Gegensatz zu den DIN-Standards. Du kannst aber auch Etsy-Standards kaufen, wenn du willst, habe ich gestern festgestellt. Aber die sind in der Open Area von Etsy. Da sind alle 18, also die 17 harmonisierten oder die für Harmonisierung vorgeschlagen sind und das 18. Broad Vertical. Ja. Die gibt es alle als PDF. Ja. Ohne irgendwelche Maßnahme der Absicherung.
Genau, die Standards sind öffentlich, aber das Bootchain-Ding ist nicht öffentlich, weil das noch nicht fertig ist, noch nicht finalisiert, deswegen kann man es nicht veröffentlichen.
Es ist auch in so Regeln. Es ist ein bisschen anders als sonst. Normalerweise kriegst du die Standards erst, wenn die tatsächlich wirklich fertig sind. Sonst sind die immer hinter irgendeinem Prozess. Also entweder musst du Mitglied sein bei Etsy oder eben dich beteiligen an der nationalen Standardisierung. Und die Zendelec Standards, die sind grundsätzlich, also für die wenigsten bezahlst du nichts. Und das heißt sozusagen, selbst wenn die fertig sind, siehst du die nicht, ohne dafür zu bezahlen. Und das ist halt der Unterschied schon zu einer Menge von den CAA-Standards. Da sind auch einige von den Zendelec-Standards werden.
Aber die sind alle zwangsweise öffentlich. Also sobald man sich an einen Standard halten muss, ist man öffentlich. Von daher danke euch auch auf dem Videoteam.